Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Geld ist ja angeblich etwas, worüber man nicht spricht. Zumindest wurde vielen von uns das so beigebracht. Wer wie viel verdient, ob jemand Schulden hat oder ein dickes Vermögen, das fragt man einfach nicht. Dabei könnte man dabei bestimmt auch einiges lernen. Zum Glück wird aber umso mehr über Geld und Finanzen geschrieben. Und Benjamin Knödler hat sich für uns mal einen Überblick verschafft, was es so an neuen Finanzratgebern gibt. Hallo, Benjamin Knödler.
Hallo.
Der Umgang mit Geld, ich habe es schon gesagt, das ist ja eher so Privatsache und auch was ganz Individuelles. Und ich dachte auch, das ist ja auch in jedem Lebensabschnitt ganz unterschiedlich, was für einen Bedarf man da hat. Aber gibt es denn da eigentlich quasi dann so für jeden und alles was, also unheimlich viel, oder ist es doch zielgruppenorientiert?
Also es gibt schon auch unglaublich viel, aber es sind tatsächlich zwei Zielgruppen, die mir so besonders ins Auge gestochen sind, und eines sind Frauen. Also es gibt sehr viele Ratgeber, die sich explizit an Frauen richten. Das ist jetzt auch kein ganz neuer Trend mehr, das gibt es ja schon ein paar Jahre. Da ist zum Beispiel Selbst investiert die Frau von Christiane von Hardenberg, die einige vielleicht noch von ihren Kolumnen bei Zeit Online kennen, die jetzt gerade allerdings ihr Ende gefunden haben. Dieses Jahr ist Mommy Goes Millionaire von der Aktiencoachin Carmen Meyer erschienen. Das ist so eine Art Crashkurs, um an der Börse so richtig loszulegen. Und dann im Oktober kommt Nachhaltiges Investieren für Frauen von Janine Furpo in die Buchhandlung. Die sehr nachvollziehbare Grundthese ist dabei eigentlich immer, dass Frauen zu lange von Finanzfragen ausgeschlossen worden sind. Und durch die Ratgeber soll es so eine Art Anleitung zur Selbstermächtigung geben. Wenn man sich dann mal so die Tipps anschaut, muss ich sagen, mit denen hätte ich jetzt als Mann auch was anfangen können. Also die sind eigentlich eher allgemeingültig, das ist wohl eher so ein Label, weil was dagegen wirklich, finde ich, ein bisschen kurz kommt, ist so der Blick auf die gesellschaftlichen Fragen. Also warum sind Frauen denn zum Beispiel viel stärker von Altersarmut betroffen? Oder was macht es, dass der überwiegende Teil der alleinerziehenden Frauen sind? Also diese systemischen Fragen, die kommen so ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Und es geht dann eher um das Empowerment im bestehenden System.
Also Frauen, die eine Zielgruppe, aber Sie haben ja von zweien gesprochen. Was ist denn die andere?
Ja, das andere sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die da jetzt zunehmend in den Fokus kommen. Zuletzt sind da gleich mehrere Bücher erschienen, die sich wirklich explizit an junge Menschen wenden und die in die Welt des Geldes, des Geldverdienens, der Aktien einführen sollen sozusagen. Wie werde ich reicher als meine Eltern, heißt eins zum Beispiel. Ein anderes, Alles Money oder was, von Aktien, Bitcoins und Zinsen. Und letztes Jahr erschien Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten. Das ist dann sozusagen die ultimative Schnittmenge zwischen beiden Zielgruppen.
Und was ist da jetzt anders? Ist das einfacher aufbereitet? Also verstehe ich dann auch endlich mal, wie es funktioniert, wenn ich das lese?
Ja, also tatsächlich gibt es da schon so ein gewisses Sendung mit der Maus-Phänomen, würde ich das mal nennen, weil alles sehr viel grundlegender erklärt wird. Also was ist Geld überhaupt? Warum haben wir irgendwann angefangen, nicht mehr Fleisch gegen Wolle zu tauschen, sondern Muscheln und irgendwann dann mit Geld zu operieren? Was sind Zinsen? Was ist eine Aktie? Und wie ist das überhaupt mit Schulden? Also all das wird wirklich sehr, sehr viel grundlegender erklärt. Und das ist dann natürlich auch für Erwachsene interessant. Vor allem zwingt einen diese grundlegende Erklärung aber auch wirklich dazu, die Welt der Finanzen und des Geldes ein bisschen kritischer zu sehen, nämlich durch Kinderaugen, weil Kinder, die kennen diese Frage, ja, das ist halt so, die Antwort, ja, das ist halt so, die kennen die Kinder gar nicht. Und in Miss Money zum Beispiel, da erwähnt die Autorin Magdalena Sporkmann sehr konkret, warum Frauen zum Beispiel benachteiligt sind, weil sie einfach sagt, ja, erst seit 1962 dürfen Frauen überhaupt ohne Erlaubnis ihres Mannes ein Konto eröffnen. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Aber auch andere Themen wie Armut oder Ungleichheit, die werden sehr viel deutlicher angesprochen als in den Büchern für Erwachsene. Gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, hier sollen junge Menschen schon auch lernen, vernünftig mit Geld umzugehen und eine Vorstellung davon zu bekommen, was es heißt, ein Vermögen aufzubauen.
Aber es klingt jetzt ein bisschen ambivalent, also so ganz überzeugt sind Sie nicht.
Ja, also man liest es schon mit ein bisschen gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Einerseits ist es ja schon irgendwie ein wichtiger Anspruch. Also wir leben nun mal in diesem System und wir müssen uns da zurechtfinden. Und dann ist es ja eigentlich auch gut, wenn Jugendliche damit früh anfangen. Andererseits muss man natürlich schon auch sagen, man hat dann beim Lesen so vorm inneren Auge Christian Lindner, der schon als Schüler im Anzug und mit Krawatte sich als erfolgreicher Jungunternehmer inszeniert hat und eben von den berühmten Problemen gesprochen hat, die nur dornige Chancen sind. Also es ist schon ein Spannungsfeld.
Aber ist es nicht auch eh so, dass sich Jugendliche vielleicht auf ganz anderen Kanälen inzwischen informieren und vielleicht nur die Eltern denen dann solche Bücher in die Hand drücken? Also braucht es das überhaupt?
Ja, also tatsächlich wird es wahrscheinlich sogar auch schon den Eltern passiert sein, dass man mal von einem YouTube-Video zum nächsten gewechselt ist und man dann die Werbung für die Bitcoin-Millionen über Nacht eingespielt bekommen hat. TikTok, Instagram ist voll von diesen Glücksrittern, würde ich die mal nennen. Und die kommen in den Büchern schon auch vor, aber sie werden eigentlich immer kritisch thematisiert. Und die Bücher stellen dazu dann eher so einen Gegenpol dar. In einem der Jugendbücher, Wie werde ich reicher als meine Eltern, heißt es, das Internet ist voller Lügen, Halbwahrheiten und Müll. Und ein Thema, bei dem besonders viel Bullshit verbreitet wird, Geld. Also da sieht man schon, wie man sich davon absetzen will. Interessant ist aber, dass auch einige der Autorinnen und Autoren selber Netzgrößen sind, wenn man so will, und ein Internet-Business haben. Also Carmen Meyer von Mami Goes Millionaire, die hat 50.000 Follower auf Instagram. Die hat einen eigenen Podcast, einen Online-Lehrgang, wie man eben Geld investiert. Also die ist aus dieser Welt.
Aber wirkt das denn trotzdem auch seriös? Also was hatten Sie für einen Eindruck?
Ja, also tatsächlich habe ich das Gefühl, das Buch ist dafür da, die Seriosität darzustellen. Und dafür ist es auch im Portfolio mit drin. Das ist so für die Leute, die eben sich nicht von irgendwelchen Internet-Scharlatanen übers Ohr hauen lassen wollen, sondern die wissen wollen, wie es geht.
Aber es geht doch bestimmt auch noch immer darum, wie werde ich am besten und am schnellsten reich, oder?
Ja, ehrlicherweise muss man schon sagen, dass das nach wie vor das große Thema ist. Aber es kommen eben andere Versprechen dazu. Also das Versprechen ist auf einmal eher Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit, solche Dinge. Und auf einer zweiten Ebene ist dann eben ein weiteres Versprechen kein Hokuspokus für die schnelle Rendite, sondern ein struktureller, strukturierter Weg zum Vermögen, der potenziell jedem offen steht. Ich finde aber, das kann man natürlich schon auch kritisch sehen, weil die Realität für viele Menschen natürlich doch anders aussieht. Also es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich so ein Vermögen schon geerbt habe oder ob am Ende des Monats eben nichts mehr übrig ist. Und Studien zufolge können in Deutschland ungefähr 30% aller Haushalte kein Geld zur Seite legen. Und wenn man denen dann sagt, ja, 10% kann jeder sparen, das ist dann vielleicht doch auch für manche, holt die das vielleicht dann nicht so ab.
Und wie liest sich das so? Also wie sind diese Bücher so geschrieben? Haben die eine hohe Einstiegsschwelle? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, tatsächlich ist das Bemühen sehr spürbar, dass man sagt, es soll wirklich jeder verstehen können. Ganz viele Bücher haben ein Glossar, aber es wird auch schon im Text versucht, mit Praxistipps zu erklären, wie funktioniert das eigentlich? Also zum Beispiel, was ist überhaupt so ein ETF und wo kann ich diese Dinger kaufen? Das wird oft beschrieben. Manchmal wird das dann auch so ein bisschen schräg. Es gibt ein Buch, Das Date mit deinem Geld. Da wird dann praktisch erklärt, wie man dann zum Beispiel so ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Und dann wird empfohlen, ja, mähe doch mal beim Nachbarn Rasen. Das ist aber explizit ein Buch, das sich nicht nur an Jugendliche wendet. Und da frage ich mich schon, wen das dann so abholen soll. Eine andere Sache, die ganz oft vorkommt, sind so Mitmachübungen. Also man schreibt direkt ins Buch in eine Liste rein, was habe ich denn an Einkommen, sodass man quasi über diese Schwelle des Loslegens schneller hinwegkommt, ist so mein Eindruck. Und was ich tatsächlich sehr, sehr spannend fand, war, dass in fast jedem Buch die Gefühle extrem betont und thematisiert werden.
Und inwiefern? Also
manche haben es ja tatsächlich im Titel. Es gibt ein Finanzbuch, das heißt, das Finanzbuch für alle, die Finanzbücher scheiße finden. Wenn ich so einen Titel mache, da steckt ja schon eine sehr emotionale Ausgabe drin. Oder nehmen wir Das Date mit deinem Geld. Da ist ja auch so ein bisschen Bauchkribbeln schon mit dabei. Es gibt ein anderes Buch, das heißt Love and Money, gemeinsam Finanzen zukunftssicher und erfolgreich gestalten. Ich meine, die Liebe im Titel, stärkeres Gefühl gibt es kaum. Und da geht es dann tatsächlich auch um Geld in der Beziehung, was wirklich ein doch sehr zentrales Thema ist, würde ich sagen.
Und Geld ist ja auch tatsächlich stark aufgeladen emotional. Da geht es um Sicherheit oder auch um Anerkennung, um Status. Ist das nicht auch sinnvoll, das so anzugehen?
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Also zum einen, was auch viel gefragt wird, ist, welcher Finanztyp bist du? Wie gehst du mit deinem Geld um? Das ist natürlich, das hat ja Folgen, wie wir dann in der Zukunft eben auch mit Geld umgehen. Und das zu thematisieren, ist, finde ich, total wichtig, weil das eben auch diesen Zugang für viel mehr Menschen, glaube ich, bieten kann, dieser emotionale Zugang. Und wenn man das dann auch gut macht, dann merkt man ja auch sehr schnell, dass Psychologie und Geld, wenn man das verbindet, dass man dann auch sehr schnell bei gesellschaftlichen Fragen am Ende rauskommt.
Und kommen die denn auch irgendwo vor, die strukturellen oder auch irgendwie Systemfragen?
Da gibt es schon den Versuch, also was jetzt mehr erscheint, sind tatsächlich auch Bücher über grünes Investieren. Also es gibt zum Beispiel Save for the Planet, wie du nachhaltig investierst. Da ist das schon der Anspruch. Oder Geld geht auch grün und nachhaltig, einfach klimafreundlich investieren und profitieren. Das ist dann allerdings, geht das da schon sehr ins Detail, aber diese Bücher gibt es. Grundsätzlich spielt dieser systemische Überbau, würde ich sagen, aber doch eine untergeordnete Rolle. Und deswegen geht es am Ende, muss man halt schon sagen, eher um, man ist seines eigenen Glückes Schmied, als dass man sagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung. Kann man vielleicht aber auch sagen, dafür sind diese Bücher nicht da. Und dann sollte man da vielleicht dann lieber Brecht lesen, der ja schon vor einigen Jahren gedichtet hat. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich.
Sehr schön, Benjamin Knöller. Vielen Dank für diesen Überblick über die neuesten Finanzratgeber-Trends auf dem Buchmarkt. Und wir haben für Sie auch eine Liste mit den besprochenen Titeln zusammengestellt zu finden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.